Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews mit Tobi und Steffi heute mal. Eine Kombo, die wir ja jetzt noch gar nicht hatten. Doch, wir hatten ein kurzes Intro zusammen, aber wir haben noch keine Folge zusammen aufgenommen. Ich freue mich sehr, Tobi, und da gleich mal reinstarten, weil du siehst nämlich aus, als wärst du gerade aufgestanden mit deiner Powerlogger da oben. Wie geht's dir denn?
Ja, das liegt daran, dass ich gerade aufgestanden bin. Mir geht's tatsächlich sehr gut und ja, ich habe gerade so ein bisschen sturmfreie Bude. Also meine Family ist nach Dresden gereist zu meinen Schwiegereltern. Und deshalb habe ich heute ein bisschen länger geschlafen. Das ist auch mal ganz angenehm, wenn man sonst immer so früh aufsteht, because reasons. Aber
ja, wann geht's denn los? Nochmal, das würde mich interessieren. Wann geht's los bei euch?
Bei uns geht's los um 6.20 Uhr.
Oh, das ist aber schon. Das ist doch in Ordnung.
Das ist machbar, auf alle Fälle, ja, genau. Aber heute ging es was später los. Aber viel wichtiger ist ja tatsächlich die Frage, wie geht's dir? Weil bei dir stehen ja jetzt gerade so ein paar andere Änderungen an, oder?
Ja, am Wochenende Weltcup in Ja, wir vergrößern die Familie tatsächlich. Und das geht jetzt dann los. Wir haben gerade schon ein bisschen gescherzt. Es ist eigentlich gar nicht so lustig. Es könnte tatsächlich jederzeit losgehen und schon gesagt, so eine Live-Geburt. Das würde auf alle Fälle Klicks bringen.
Ja, ja. Unsere Hunde haben dazu auch was zu sagen. Die sind nämlich nicht mitgereist.
Nein, nicht heute.
Nicht heute. Genau.
Ja, genau. Das ist jetzt
aber,
so ein
aber das heißt, es ist wirklich, also wir haben jetzt irgendwie auf Instagram schon gesehen, du hast irgendwie so deine Krankenhaustasche gepackt und ihr wartet jetzt tatsächlich drauf, dass es wirklich losgeht, oder?
Ja, wäre schon schön, es dauert noch ein bisschen, es wären noch 4 Wochen, aber das letzte Kind hat es auch so eilig und anscheinend bin ich da nicht für gemacht für 40 Wochen, kann ja ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstehen, wie man das 40 Wochen aushalten kann. Also ich bin nämlich die schlimmste Schwangere, die es gibt, ich genieße das jetzt nicht so. Also ich starre jeden Tag meine Räder an und denke mir so, oh, Fahrradfahren oder voller Neid gucke ich mir an, wo Leute gerade rumreisen und denke mir so, Mann, wäre auch schön. Aber andererseits muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also es ist natürlich wahnsinnig toll, dass man das erleben darf und dass das auch geklappt hat und dass das alles so, ja, das ist ja, also kannst du ja vielleicht bestätigen, was wirklich, also was im Leben ein richtiger Einschnitt ist und auch was so Fundamentales irgendwie, was da passiert, was man halt dann doch genießen sollte, auch wenn es im wahrsten Sinne des Wortes schwer ist.
Aber jetzt ist es ja so, dass du ja immer super aktiv bist und halt super viel auf dem Rad sitzt und auch sonst irgendwie alle möglichen sportlichen Aktivitäten machst. Wann oder wie lange konntest du denn wirklich noch Sport machen und seit wann bist du wirklich so ein bisschen, ich meine, klar, so ein bisschen eingeschränkt ist man dann schon relativ schnell, aber ab wann war es wirklich so, dass du gesagt hast, so jetzt, also jetzt ist Zeit, meine Schuhe mal zu waschen, weil die brauche ich erstmal nicht mehr, meine Jogging-Schuhe.
Ja, Jogging-Schuhe tatsächlich sofort, also das habe ich in der ersten Schwangerschaft auch nicht gemacht, Laufen ging gar nicht mehr ab Tag 1, komischerweise, aber Radfahren kam natürlich ziemlich lange und in der ersten Schwangerschaft, da habe ich mich auch ein bisschen, ja, da dachte ich so, ach, das geht alles und das sieht man auch so auf den sozialen Medien, wie die da noch mit einer Riesenmurmel irgendwelche Deadlifts machen und so, da dachte ich mir so, ja, na klar, mache ich alles und war, glaube ich, bis in der 30. Woche war ich auch noch in Schweden beim Radfahren, also letztes Mal und das hat sich nicht so geil angefühlt, aber ich dachte mir so, ja, egal und dann kam das Kind halt ein bisschen zu früh und dann denkt man sich natürlich schon so, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil war, sich da so auszupowern und ich glaube, das muss jeder für sich wissen, aber ich muss jetzt sagen, mach jetzt bisschen langsamer diesmal und bin jetzt auch schon 2 Tage weitergekommen, die beim letzten Mal. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Also ich glaube, sich zu schonen ist tatsächlich, wenn man dafür halt so ein bisschen Veranlagung hat anscheinend, dass es sonst zeitiger kommt, gar nicht so schlecht. Und deswegen habe ich diesmal, Radfahren, lass mich kurz überlegen, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, bin ich na gut, es war auch Winter, das ist was anderes. Letztes Mal hatte ich so eine Sommerschwangerschaft, diesmal eine Winterschwangerschaft. Aber richtig Rad gefahren bin ich das letzte Mal im September. Jetzt ist April, also es ist sehr, sehr lange her.
Okay.
Und das ist schon ein bisschen schlimm. Also das fehlt mir schon sehr, ja.
Ja, freust dich schon auf alle Fälle wieder drauf, oder?
Ja, ja, also überhaupt Sport, überhaupt Bewegung. Also ich soll ja eigentlich nur liegen. Das ist wirklich, das ist einerseits auch gut, weil du kennst das bestimmt, du hast bestimmt auch eine To-Do-Liste irgendwo, wo ganz unten irgendwelche Sachen sind, die seit 2 Jahren darum schlummern.
Ja, du hast sie jetzt alle abgehakt, oder?
Ich habe jetzt im Liegen ungefähr alles gemacht. Also wirklich das allerletzte, wo man noch denkt, das mache ich sowieso nie. Die To-Do-Liste ist jetzt leer und das ist auch mal geil, wenn man mal so zwangsliegen muss. Aber ja. Es reicht jetzt dann auch.
Also, ja. Du hast ja schon gesagt, du hast so ein bisschen neidisch auf die Leute geguckt, die halt irgendwie jetzt zum Radfahren gehen und irgendwie unterwegs sind, weil die Saison hat gestartet, wo alle Leute irgendwie wieder ausschwärmen und irgendwo in den, unterwegs sind zum Radfahren. Aber vor allen Dingen hat auch die Messensaison gestartet, und zwar so die erste oder mit einer der ersten Messen dieses Jahr war die Cycling World in Düsseldorf. Und warst du schon mal da in den Jahren zuvor?
Nee, noch gar nicht, aber ich habe dieses Jahr, ich habe so viel gesehen davon, also krass, ist es bis jetzt total an mir vorbeigegangen, aber anscheinend sind ja alle da gewesen, inklusive dir und Dennis, und ich habe gesehen, ihr wart auch Radfahren, war ich wieder neidisch, weil wie war das denn?
Genau, wir haben ja zusammen mit ein paar Hörern hier vom Podcast einen Ride gemacht, so irgendwie 39 Kilometer von der Ecke da, wo Dennis wohnt, bis hin zur Messe mit einem Kaffeestopp in Düsseldorf zwischendurch. So richtig klassisch, während wir im Café gesessen haben, sind die Ferraris und Maseratis an uns vorbeigefahren.
Aber das ist auch die Straße, wo Dennis immer einkaufen geht.
Ja, genau, das war war nicht ganz im Dior Store, aber da in der Ecke. Ja, Dennis hatte leider seine schwarze Platinkarte für den Dior Store vergessen und deshalb mussten wir woanders Kaffee trinken. Aber gut. Nee, aber es war tatsächlich ganz cool. Also zum einen war ich echt beeindruckt von der Gegend da. Ich meine, ich kenne das, es ist ja jetzt nicht so wirklich Ruhrgebiet, aber es ist halt so Randruhrgebiet. Ich kenne das natürlich und war aber trotzdem bin immer wieder beeindruckt, wenn ich da in der Gegend bin. Ich finde die Region wirklich so super schön. Diese kleinen Häuschen mit den, teilweise halt diesem schwarz-weißen Fachwerk und auch so diese Wälder und so, wo wir durchgefahren sind. Mega cool. Wir sind durchs Neandertal gefahren. Und was ich wirklich nicht am Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, und ich habe auch noch dreimal nachgefragt, nachdem Dennis mir das erzählt hat, aus dem Neandertal bei Düsseldorf kommen die Neandertaler.
Ja, wirklich jetzt?
Ja. Also da gibt's auch das große Neandertalmuseum, da gibt's auch die Fundstelle des Neandertalers und. Aber hattest du das am Schirm, dass das halt irgendwie so eine, also dass da ist ja quasi wie der Ötzi.
Dass
ja?
die Welt
also,
da drüben entstanden ist, meinst du? Dass wir alle aus Düsseldorf kommen eigentlich?
Ja, zumindest, dass die Neandertaler aus Düsseldorf. Gut, ich meine, wenn man den Dennis so kennt, dann wundert einen das nicht, ne? Aber ja, also wirklich krass. Also das hatte ich nicht am Schirm. Und da sind wir halt so wunderschön durchgefahren. Und man verbindet das irgendwie nicht so mit dem Ruhrgebiet oder mit der so Raum um, eigentlich so zwischen Ruhrgebiet und Rheinland. Wie schön das da sein kann. Es ist mega geil. Und wir hatten ein paar Leute vom Podcast, die sind halt dann hingekommen im Zug. Und wir sind dann schön losgefahren. Und so, ich sag mal, nach einer halben Stunde hörten wir es von hinten so hecheln. Und dann kam einer noch hinterher, der war eine Viertelstunde zu spät am Bahnhof und wir haben gedacht, ja, okay, wir fahren jetzt halt so langsam los. Und der hat sich gedacht, scheiße, jetzt sind die schon weg und was mache ich denn jetzt? Ich fahre einfach mal in irgendeine Richtung Düsseldorf. Und der hat es tatsächlich geschafft, so in der letzten Sekunde, bevor wir irgendwo so abgebogen sind, hoch in so ein, noch so ein extra Loop, hat er uns noch eingeholt, ohne dass er die Strecke kannte. Also er hat einfach wirklich Glück gehabt, ist in eine Richtung gefahren und hat es noch gefunden. Und das war echt mega cool. Also dieser Ride dahin, das hat mega Spaß gemacht, auch mal wieder ein paar Gesichter hinter den Zuhörern kennenzulernen. Das ist echt immer total schön.
Ja, was sind das denn so für Leute? Das würde mich mal interessieren. Wer hört denn da so zu? Was ist so ein typischer Hot Seats in Cold Brews Hörer oder Hörerin?
Ich glaube, das so typisch kann man gar nicht sagen, weil die natürlich jetzt schon sehr lokal aus der Region da kam. Und die Region hat ja dann schon auch wieder so typisch ihre Eigenheiten. Aber ich sag mal so, die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, auch irgendwie bei Live-Podcasts oder sonst irgendwas, die sind auf alle Fälle mega nett und vor allen Dingen so quer durch die Bank altersmäßig. Das finde ich halt irgendwie auch ganz cool. Bei dem Live-Podcast waren ja damals auch irgendwie Vater mit Sohn und beide hören den Podcast, oder das höre ich halt auch ganz oft, dass das wirklich so generationsübergreifend ist. Und das finde ich mega, mega schön.
Ja,
also, dass man da halt wirklich unterschiedliche Leute erreicht und vor allem, dass man da auch so ein bisschen ja, ein verbindendes Element ist, dass man das halt irgendwie gemeinsam hört. Das fand ich super. Und die Cycling World an sich, man sagt jetzt schon so, ja, das mausert sich so langsam zu 9-Euro-Bike. Das stimmt nicht und das hoffe ich auch, dass das nicht stimmt, weil dann wird es irgendwann genauso langweilig werden. Aber es ist wirklich cool. Also es ist eine super schöne Messe in so alten Industriehallen. Ich glaube, die haben damit so Federn hergestellt. Im Areal Böhler ist das. Und so richtig geile alte Industriehallen und echt viele kleine Custom Brands. Und das fand ich auch interessant, dass du da halt dann wieder irgendwie so Brands kennenlernst, von denen du noch nie irgendwie was gehört hast.
Ja.
Und dementsprechend aber auch teilweise das Publikum. Weil ich sag mal, wenn du dir jetzt irgendwie kein Trek, kein Ghost kaufen möchtest, sondern halt wirklich auf so eine ganz spezielle kleine Brand, die vielleicht irgendwie so handgemachte Räder oder einfach nur so ein paar hundert Stück im Jahr verkaufen, damit möchtest du ja auch irgendwie was aussagen, wenn du dir sowas kaufst, ne? Und dementsprechend waren auch die Leute da und es war total interessant. Ich habe dann am Todesstand da viel mit Leuten geredet. Einfach mal so zu hören, ja, was seid ihr denn für Leute oder was, ja, was bewegt euch hier hinzukommen? Und zum Teil wirklich schon speziell, aber total liebenswert speziell. Und das finde ich cool. Und ich, das ist so ein bisschen was bei der Eurobike ja auch so verloren gegangen ist, oder? Dass da.
Ja, das, ich weiß nicht, ob es das jemals gab. Eurobike ist halt so AnzugträgerInnen, die irgendwelche Deals abschließen und also es natürlich gibt's also es gibt ja alles mögliche breites Portfolio auch bei der Eurobike, auch kleinere Marken, aber so prinzipiell, wenn man an Eurobike denkt, denke ich auf alle Fälle an Business und ja. Also es hat jetzt wenig mit so Lifestyle zu tun im Groben und Ganzen, würde ich sagen.
Ich glaube halt für die Eurobike ist es halt schon so, also um da hinzugehen, brauchst du halt schon eine gewisse Kohle, ne? Weil du.
Ja, eben so kleine Marken können sich so einen Stand eben gar nicht leisten, das ist halt.
Ja, und der Stand ist es ja jetzt, also das ist natürlich auch ein großer Posten, aber wenn du erstmal alle Leute dahin bringen musst und die dann dort übernachten müssen, ich meine, jetzt, ich glaube, Frankfurt geht jetzt sogar noch ein bisschen besser, Friedrichshafen war halt immer schwierig, das war halt einfach voll. Also da hast du ja wirklich kein Hotelzimmer mehr irgendwie bekommen und dann war alles unfassbar teuer und ich meine, dann ist das natürlich, ne, dann wird es teurer und teurer und teurer. Und ich habe so das Gefühl, dass das halt in Düsseldorf sehr gut ist und dass vor allen Dingen die Organisation das vielleicht auch noch ein bisschen, die haben so ein Gespür dafür, wer vielleicht der Messe auch was bringt. Also, dass die halt sagen, ey, du hast jetzt vielleicht nicht so viel Kohle, aber du kannst halt irgendwie irgendwas machen, wie ein Pumptrack betreuen oder ein Kids-Ding oder sonst irgendwas, dann kriegst du das ein bisschen günstiger, dafür machst du ein bisschen was mehr für uns oder wir haben das Gefühl, es wäre schon gut, du wärst hier, dann wird's halt einfach ein bisschen günstiger. Und das finde ich extrem cool. Das finde ich einen schönen Ansatz, dass man da halt auch den kleinen Marken irgendwie eine Chance gibt, was zu machen.
Ja, total. Ich habe mich jetzt, was du gesagt hast, weil wie gesagt, ich kenne die Messe nicht, war ja noch nie da, so ein bisschen an die Fahrradschau in Berlin erinnert. Und es gibt ja auch in Dresden so eine, ne, wo nur so kleine Marken.
Na, die Bespoke.
Genau, oder? Also so Sachen, also habe ich das Gefühl, gibt's jetzt auch immer mehr. Gut, die Fahrradschau in Berlin gibt's leider nicht mehr. Aber ja, so kleinere, ich war bei der Fahrradschau mal, aber sonst eigentlich bei noch gar keiner so einer anderen Messe als der Eurobike. Und da freue ich mich schon echt drauf, sowas mal zu besuchen. Also ich weiß nicht, die Cycling World, es ist doch jetzt im Sommer noch was anderes in Düsseldorf. Was ist das denn jetzt? Weil ich weiß es von Thule, dass die da auch sind. Ist das, aber es ist nicht Fahrrad, ne? Das ist so eine Outdoor, wie heißt die denn?
Da ist der Caravansalon, genau.
Ach so, okay, also was ganz anderes, gut.
Genau, das ist aber dann halt in der Messehalle, richtig? Das ist dann halt, ja, so.
Eurobike.
Richtig, nur mit Autos, mit Campern und so, genau. Aber ach so, okay. Das ist jetzt halt wirklich sehr schön in so einem alten Industriegebiet. Und das, finde ich, macht auch so den Charme von der ganzen Region aus, dass man mittlerweile diese wunderschönen alten Industriebauten halt so richtig geil herrichtet. Und das hat halt so einen richtigen Flair, ne?
Ja, genau. Und das hat mich so an die Fahrradschau in Berlin erinnert. Die waren nämlich auch in so einen alten Hallen. Und da sind wir ja damals auch noch Vorcross-Rennen gefahren. Und überhaupt, so bin ich ja zu Messen gekommen. Ich bin da, also auch zur Eurobike, halt Rennen gefahren. Und ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Gab es das jetzt bei der Cycling World? Kann man da auch irgendwie, gibt es irgendwie sportliche Wettkämpfe? Ja.
Da gab es so ein Fixie-Rennen. Und noch irgendwas anderes, das weiß ich aber nicht genau. Ja, richtig. Also so ein bisschen was gab es dann abends zur Veranstaltung. Oder zum Veranstaltungsende. Aber was ich da jetzt auch total krass fand, ist, die haben freitags um 6 Uhr abends erst aufgemacht. Bis 22 Uhr. War irgendwie mega entspannt. So. Und dann Samstag, Sonntag war halt irgendwie so durchgehend. Aber es war echt ein cooler Vibe. Es war richtig was los. Aber es war echt ein super cooler Vibe. Und das hat mich richtig gefreut, da zu sein.
Ja, cool, dass es auch am Anfang der Saison ist. Ne? Kenne ich ja gar nicht, dass Messen irgendwie so zeitig stattfinden. Also muss ich mir mal für nächstes Jahr irgendwie in mein Heftchen schreiben.
Dann kommst du mit auf dem Gravel Ride und dann planen wir die Tour so, dass du auch den Tulehänger mit 2 Kindern mitziehen kannst.
Ja. Eieiei. Da muss ich wohl in meine eigene Liga fahren dann. Ich glaube, so ein E-Gravelbike dann vielleicht.
Ja. Aber grundsätzlich, wie ist es? Also fährst du viel mit so einem Chario-Hänger?
Also wir haben das letztes Jahr
oder gemacht. Fährt Julian viel mit so einem Chariot?
Ja, eher Julian, der hat da irgendwie mehr Bock drauf. Das ist halt auch, wir haben nur eine Achse, die ist halt an seinem Rad. Also
okay.
Klar könnten wir noch eine zweite, also es wäre jetzt kein Problem, noch eine zweite Achse zu besorgen. Aber es ist ja so, dass wenn wir, also wir sind jetzt nicht so die E-Biker, also schon, aber Julian hat jetzt keins. Deswegen fahren wir, wenn, dann einfach mit dem Biobike. Und er ist halt einfach, der ist so eine richtige Bergziege. Also keine Ahnung. Ich bin so, ja eher, also ich mache das schon auch, aber ich war noch nie schnell, wie du weißt. Und also bergauf. Oder wenn es jetzt um längere Strecken geht. Und er liebt das halt wie so. Und der ist halt wahnsinnig viel besser wie ich. Und dann ist das halt super, wenn der den Anhänger dran hat. Weil dann sind wir wieder ungefähr gleich schnell. Das machen wir schon öfters. Kann man ja hier, also es ist halt einfach easy, so Kind reinsetzen und los geht's. Auch so bei jedem Wetter. Also, aber nicht so, also ich muss sagen, nicht so viel. Also ich hätte gedacht, wir machen das mehr, aber es war jetzt auch alles ein bisschen stressig. Ist das bei dir anders? Ich glaube, du fährst mehr mit einem Anhänger, ne?
Ich war jetzt tatsächlich auch auf dem Weg nach Düsseldorf, habe ich bei meinen Eltern halt gemacht und da war ich auch wieder mit dem Hänger unterwegs. Hier auch relativ viel, wenn wir hier zu Hause sind. Aber was halt echt cool war, das war so ein bisschen ähnlich, wie du es jetzt erzählt hast. Ich habe halt einfach den Hänger mein Rennrad gemacht und dann bin ich mit meinem Vater gefahren. Der ist E-Bike gefahren. Ich bin Rennrad und Hänger gefahren und dann waren wir relativ gleich schnell. Und das ist dann schon ganz cool. Ah ja, mir macht das super viel Spaß. Also ich liebe das irgendwie mit dem Hänger zu fahren. Einfach hat jetzt nicht, also es ist halt einfach schön, Zeit gemeinsam zu verbringen und ja, keine Ahnung. Unser Kind hat echt super viel Spaß daran und die ist echt so voll der Adrenalin-Junkie. Also umso schneller es wird, umso rumpeliger wird, umso lauter wird die Freudenrufe von hinten.
Das wollte ich gerade fragen, nämlich, weil ich denke mir dann immer, also wenn ich jetzt da drin sitzen würde, mir wäre es natürlich mega langweilig. Ist klar, ich bin ja Erwachsener, ich will ja selber fahren. Ja. Aber ich sehe noch nicht so die Sichtweise des Kindes. Ich weiß nur, dass, also Ken, mein Sohn, da immer einschläft.
Ja.
Und wenn er halt einmal eingeschlafen ist, dann hängt ihm halt der Kopf da irgendwo. Ich weiß nicht, aber ich habe mich da noch nicht, also vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben, du bist ja schon ein bisschen länger, Papa. Was macht man dann? Weil dann tut natürlich der Kopf immer so hin und her bouncen und denke ich mir so, ja gut, dann kann ich jetzt wieder nach Hause fahren.
Ja, das ist aber eigentlich kein Problem, aber es gibt ja dann noch so extra Sitze mit so großen Kopfpolstern. Ich weiß nicht, ob ihr den
habt. Ja, die habe ich mir bestellt, da passt sein Kopf aber nicht rein.
Okay, ja. Ja, dann Spanngurt. Ja,
ja aber vielleicht gibt es tatsächlich noch andere. Ich glaube, das war eher so ein Ding, wenn die noch zu klein sind und der Kopf noch nicht so stabil ist. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes, wo dann.
Ja, also da gibt es auf alle Fälle so verschiedene Varianten, aber eben von Thule gibt es halt einmal diese Hängematte, wenn das Kind ganz klein ist. Und wenn es ein bisschen größer ist, gibt's halt diesen, ich sag mal, Sportsitz, wo der Kopf nicht so hin und her knallt.
Genau, ja, den hatten wir da, irgendwie hat er da nicht. Aber ich habe halt von Anfang an auch einen Helm aufgesetzt. Also man muss ja eigentlich keinen Helm aufsetzen im Chariot.
Nee.
Aber ich bin halt.
Ja, das Ding hat ja einen Überrollbügel, ne? Du klappst ja quasi den Hebel, der normalerweise nach hinten ist, du das schiebst, den klappst ja nach vorne, dann hat es einen Überrollbügel. Da kann wirklich nicht viel passieren, wenn das Kind angeschnallt ist. Und ich sag mal so, ich habe das für sie getestet.
Ja, also, wie viel oft seid ihr schon umgekippt?
Ja, diverse Male, aber nee, meistens halt einfach so ganz langsam, weißt du, wenn du dann halt so gefahren bist irgendwie und dann kam halt ein großer Stein oder so und dann ist der halt umgekippt. Das war aber vor allen Dingen am Anfang so, umso höher das Kind halt liegt, also in dieser Hängematte ist das Kind ja noch relativ leicht und relativ hoch in dem Hänger, und dann ist der Kipppunkt halt höher. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen und haben einfach zwei volle Wasserflaschen unten reingelegt, und dann war halt der Schwerpunkt relativ tief, und dann ist das auch nicht mehr passiert. Aber da wirklich, also das Kind ist da so fest drin, dass da wirklich gar nichts passiert. Also bei uns ist da auf alle Fälle, also da wurde nicht mehr geweint, sondern es wird ein bisschen doof geguckt. Dann haben wir sie wieder aufgerichtet und weiter ging's. Also ich würde auf alle Fälle das dann ohne Helm machen. Vor allen Dingen, dann hast du halt recht, ne? Dann zieht halt der Helm so von links nach rechts, weil der natürlich auch Gewicht hat und so. Und dann ist das vielleicht nicht so gut für die Wirbelsäule. Und ohne Helm passt es vielleicht auch eher in diesen Sportsitz, und dann ist es auf alle Fälle super, super sicher.
Wieder was gelernt, Tobi, Mann, ey.
Ja.
Genau. Wir müssen uns öfters unterhalten.
Aber wie macht ihr das denn grundsätzlich? Also, ich meine, das ist jetzt, wir wollen jetzt hier keinen Kindertalk machen und so, aber es ist vielleicht trotzdem für viele Leute interessant und vor allem für viele Leute.
Die meisten haben ja Kinder, also
genau. Die Älteren. Und für die jetzt vielleicht irgendwie gerade jetzt im letzten Herbst oder so Eltern geworden sind oder im letzten Sommer und jetzt so langsam anfangen, wie machst du das, dass du das Kind mitnimmst? Also ist
auf dem Rad jetzt?
Ja, genau. Also ist auf dem Rad schon ein Thema oder?
Ja, bei mir war es ja so, also ich war ja tatsächlich schwanger, dann hatte ich das Kind, dann haben wir den Sommer über so ein bisschen ausprobiert und eben mit dem Chariot und ein paar Reisen gemacht und sind aber auch viel ohne Kind gefahren. Also wir haben halt immer die Oma dabei und dann fahren wir halt Rad, so. Also wir haben außer dem Chariot letztes Jahr eigentlich nichts ausprobiert. Jetzt ist der ja anderthalb und jetzt müsste mal gucken. Jetzt haben wir auch so einen Sitz vorne drauf, den Thule Jepp. Der ist aber das Kind, habe ich jetzt rausgefunden, wiegt jetzt fast 15 Kilo. Also verdammt, geht das jetzt auch nicht mehr so lange. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt weitermachen. Also so eine richtig gute Lösung habe ich noch nicht. Es gibt natürlich auch hier diese Sitze, wo man da Kind draufsetzen kann. Vorne, hast du sowas auch? Ich weiß nicht.
Genau, wir haben so einen Shotgun-Sitz und das ist wirklich richtig cool. Also wir haben aber tatsächlich auch relativ schnell angefangen. Wir haben unser Kind hatte quasi kein Schaukelpferd, sondern wir haben das Laufrad
das kenne ich.
In so ein Holzbrett reingemacht mit so einer Wippe unten dran. Und dann konnte quasi unsere Tochter schon immer relativ früh auf das Rad klettern und damit wippen. Und das hatte halt den riesen Vorteil, dass sie halt wusste, okay, sie muss sich da vorne festhalten. Und hat halt einfach gelernt, okay, sobald ich halt mich da bewege, muss ich mich halt vorne festhalten. Und deshalb kann die das halt jetzt auch extrem gut auf diesem kleinen Shotgun. Ne? Da hast du ja auch so einen kleinen Lenker. Und also, dass sie jetzt irgendwie bei der Fahrt mal losgelassen hat oder so, das kommt eigentlich nicht vor, weil sie es halt irgendwie gewohnt ist. Und das ist schon wirklich cool. Und das, was jetzt noch so ein bisschen Upgrade jetzt über den Winter war, die haben so spezielle Handschuhe. Die haben wir jetzt mal gekauft. Und da kommt das Kind quasi auch gar nicht so richtig alleine easy raus. Also die sind an einem Lenker befestigt mit Klett. Und das ist echt super. Und dann hast du ja quasi die Hände befestigt und die Füße befestigt. Da kann eigentlich nichts passieren. Und das ist wirklich cool. Also das macht mega Spaß.
Verkaufsshow, Tobi. Kannst du mir gleich mal alle Links schicken nach?
Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, ich habe das Zeug alles selber gekauft von Shotgun. Also das ist jetzt irgendwie keine Werbung oder so. Aber es ist wirklich halt irgendwie ganz cool. Und das ist halt ein bisschen trailiger, wie jetzt halt irgendwie andere Kindersitze oder so.
Ja, spannend. Ja, genau. Also ich muss diesen Sommer da auch mal, habe ich Bock. Das habe ich nämlich nicht zu Ende gesagt, genau. Ich hatte dann das mit dem einen Kind und dann waren wir da und dann haben wir den Chariot so ein bisschen und so. Und dann war ich halt wieder schwanger und dann war wieder nichts mehr mit Radfahren. Deswegen fängt alles jetzt erst an. Aber mich wundert es, dass du noch keine, warum hast du denn noch kein Startup gemacht mit deiner Laufradwippe?
Ja, ich glaube, das kann sich jeder einfach so einfach selber bauen.
Naja, aber trotzdem, das ist eine gute Business-Idee.
Ja, also das ist wirklich cool. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse daran habt. Also nicht, dass es da ein Startup gibt oder sonst irgendwas, aber wenn ihr halt einfach Bock auf einen Bauplan davon habt oder so, dann schreibt das mal irgendwie in die Kommentare oder schreibt mir mal auf Instagram oder auf unseren Hot Seats and Cold Brew Podcast Instagram-Account. Ich kann einfach mal die Baupläne teilen. Weil das ist also wirklich ein Gamechanger.
Ja, klar. Ich hätte Interesse.
Das ist wirklich ein Gamechanger. Das ist halt super. Du sparst dir Geld für ein Schaukelpferd. Es schaut viel geiler aus. Und das Kind lernt dabei sogar noch richtig was. Also, ist mega.
Ich will jetzt auch nicht weiter auf dem Kinderthema rumreiten, aber eine Frage hätte ich noch, weil es steht ja jetzt auch der Kauf des ersten Laufrades an. Welches?
Das ist echt ein bisschen schwierig. Wir haben einfach das gekauft, was halt einfach am schönsten ausschaut, in meinen Augen.
Ja, das ist für Kinder ja auch wichtig
wahrscheinlich. Und vor allen Dingen Kinder brauchen jetzt noch nicht wirklich eine Bremse, aber unser Laufrad hat, also man kann halt eine Bremse nachrüsten. Und das ist halt irgendwie ganz cool für später mal, aber wir haben wirklich ein kleines Laufrad mit coolen Reifen, was halt schön ausschaut, irgendwie gekauft. Ich glaube, okay. Das erste Rad muss vor allen Dingen den Eltern gefallen.
Dann cool, irgendwie. Da habe ich ja wieder habe ich wieder einen Ort, wo ich mein Elterngeld loswerden kann.
Jetzt aktuell ist ja auch so, dass es gerade in im Cross-Country-Weltcup richtig losgeht, also die ersten Fahrer sind irgendwie nach Brasilien abgereist und da ist jetzt, glaube ich, es ist jetzt, glaube ich, noch nicht dieses Wochenende, sondern das nächste Wochenende das erste Weltcup-Rennen. Und es ist ja schon irgendwie ein spezieller Ort. Ich hatte das letzte Mal dann schon mit Athleten gesprochen, die vor Ort waren und die haben gesagt, auch der Vibe in Brasilien, der ist einfach komplett crazy, weil die halt so auf dieses Cross-Country-Thema oder auf das ganze Sportthema abgehen und das halt mega geil finden, dass das jetzt auf einmal so in ihrem Land ist. Also teilweise müssen die Leute, alles dauert länger. Also wenn du von A nach B gehen möchtest, dann musst du mit einrechnen, dass du so viele Autogramme geben musst, mit so vielen Leuten sprechen. Also diese ganzen Zeitpläne, die es da gibt, die sind halt echt, da muss man einfach nochmal ein paar Minuten immer drauf rechnen, weil die Leute halt einfach so hyped sind, dass dieser Sport irgendwie in town ist. Und schaust du dir sowas an? Wie findest du es, dass es an solchen Orten dann Rennen gibt?
Also prinzipiell anschauen mich jetzt gerade nicht so viel Zeit, aber
kann man ja im Liegen machen, ne?
Könnte man im Liegen machen, ja, da tatsächlich. Vielleicht gucke ich es mir dann noch an. Vielleicht liege ich nächste Woche noch. Aber was ich halt cool finde, also was die letzten Jahre immer so das Ding war, es war ja wirklich sehr oft immer an denselben Orten. Kennt man auch vom Downhill. Es war irgendwie immer, also beim Cross Country war das doch immer Novo Mesto und dann Valdisole und dann, also schon, ich glaube, so ein bisschen, ein paar Sachen sind dazugekommen in den letzten Jahren, aber jetzt, wenn man gerade mal schaut, das eher weltweit zu verbreiten, eher weniger. Deswegen finde ich das richtig cool. Und gerade Südamerika, ich glaube, da gibt's schon eine da gibt's ja einfach auch sehr viele Menschen und ich glaube auch sehr viele Biker und bin ich ganz gespannt, wie das aussieht. Ich kenn's ja auch nur von diesen, wie heißen die, diese City-Events?
Ja.
Wo auch immer alle komplett steil gehen. Also
genau. Ist
jetzt natürlich eine andere Szene wahrscheinlich, aber gut, Biken ist Biken.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, dass die Leute da auch gar nicht so viel Unterschied machen zwischen City Downhill oder Cross Country. Also natürlich ein bisschen schon, aber grundsätzlich geht's halt darum, hey geil, hier findet was statt. Die Welt ist zu Gast bei uns und wir wollen es halt irgendwie denen auch irgendwie schön machen und so. Das hatte ich zum Beispiel immer das Gefühl, ich meine, ich bin ja auch in Südamerika Rennen gefahren, das war immer richtig geil, die Crowd war richtig cool und das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Du warst ja auch schon ein paar Mal in Südamerika, oder? Oder zumindestens in Patagonien.
In Chile, aber tatsächlich eigentlich nicht zum Mountainbiken, da waren wir auf eine Hochzeit eingeladen, ich habe trotzdem mein Bike mitgenommen und das war schon, also das war jetzt so ein bisschen, wie du es auch sagst, wenn ich so retrospektiv mir das so angucke. Ich habe dann einfach bei Instagram geschrieben, ja, ich fahre nach Chile, bin in lande Tag X in Santiago, wer will mit mir biken gehen? Und dann tatsächlich super viele Leute geschrieben und dann einer, der hieß Freeride Chile oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, der hat dann gesagt, ja, ich habe Pickup, ich hole euch ab und wir fahren dann halt da auf die Trails und ich bringe euch dann auch wieder nach Santiago zu der Hochzeit. Und ich so, aha, krass, also weiß ich nicht. Also wenn man jetzt so gar noch nie da war und überhaupt nicht weiß, wie das so läuft, dann denkst du ja schon so, wer weiß, was das jetzt da werden soll, ne? Aber ich habe dem dann einfach vertraut. Arnaldo hieß der, ja. Also fällt mir jetzt wieder ein. Und wir sind dann da tatsächlich einfach am Flughafen gestanden und ich dachte mir so, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Da kam halt wirklich, er war super nett mit seinem Pickup, habe ich mit meinem Bike drauf. Und dann sind wir da irgendwo, es also war eigentlich ganz krasse Geschichte, er hat gesagt, wir fahren jetzt in die Anden halt, die sind ja direkt bei Santiago. Und dann hat er irgendwann angehalten am Supermarkt und hat gesagt, ja, jetzt könnt ihr hier noch was einkaufen. Er hat aber nicht gesagt, dass es wirklich das letzte Mal ist, dass hier in den nächsten 2 Tagen.
Ihr wart über Nacht auf so einer Hütte, ne?
2 Nächte.
Ja, genau.
Und das war aber auch ein richtiges Skigebiet. Also es war jetzt nicht irgendwie, war nicht im Outback irgendwie in so einer, wie man sich jetzt vorstellt, so einer Alpenhütte, sondern es war ein richtiger kleiner Ort, wo halt so ein Skigebiet ist und auch ein Bikepark. So, also ein bisschen kleiner und rustikaler, wie wir es uns jetzt vielleicht vorstellen, aber es war ein Ort und dann haben wir da in so einem, also wo er wahrscheinlich Freeride Chile, kann ich mir vorstellen, dass der da auch so Touren macht oder keine Ahnung, haben wir da gepennt in so einer Hütte und da war auch eine, die auch ein bisschen Deutsch konnte, was ganz cool war, Sabina hieß sie, glaube ich, und ja, also da haben auch Leute gewohnt, so, aber es gab nichts zu kaufen, es gab kein Essen, kein Trinken, es gab nichts. Und wir haben
da saßt du mit deinem Müsli-Riegel, saßt du irgendwann...
Na, wir haben tatsächlich in dem Supermarkt dann ja so ein bisschen Wasser gekauft und ein paar Kekse oder so. Also wir sind jetzt nicht ganz ohne was rausgegangen, aber jetzt für 2 Tage, und wir sind ja wirklich 2 Tage straight biken gewesen, von früh bis spät, die haben uns auf jeden Trail gekarrt. Was halt auch ultra geil ist, da ist ja auch, also ich weiß nicht, ob du da auch warst, ich glaube, da war auch eine Enduro World Series.
Ist das diese Anti-Grip-Zone, wo man diesen... wo man eigentlich überhaupt gar keinen Grip auf dem
Also ich weiß noch, es war krass anspruchsvoll. Und also ich musste schon richtig aufpassen, so, ich hatte auch richtig Armpump. Also ich hatte Armpump, weil man wirklich selten kriegt, wenn man fast täglich Rad fährt, aber es war so krass. Und Julian, also mein Mann, damals mein Freund, wir hatten uns gerade erst kennengelernt, der ist ja gar kein Mountainbiker und die haben ihm dann irgend so eine Schrottkarre dahingestellt. Und der musste da mit. Es war absoluter Ausnahmezustand. Der ist zu der Hochzeit gegangen. Der war von oben bis unten voller Schramm. Also es war total krass, ja. Und wir haben dann halt wirklich gehungert. Also es gab nichts zu kaufen. Und diese Sabine hat für uns dann noch die letzte Dose Ravioli aufgemacht, die irgendwie noch da hatte. Und Julian war noch Hardcore-Vegetarier zu der Zeit und wollte das dann nicht essen, weil da ist ja irgendein undefinierbares Fleisch in diesen Raviolis. Und da habe ich gesagt, so, jetzt hier reiß dich zusammen. Also, das war so der Start unserer Beziehung. Die Reise nach Chile war auf alle Fälle, okay. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwuft. Es war auf alle Fälle, also Südamerika, das ist das, was ich an Südamerika Mountainbike-technisch kennengelernt habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dort flächendeckend wahrscheinlich ganz viele so Enthusiasten wie Arnaldo gibt. Und
Also es gibt halt echt super viele Radfahrer, das habe ich da auch erlebt. Und da ist ja auch jedes Jahr dieses Andes-Pacifico-Rennen, wo es genau dann auch durch diese Region, wo ihr dann wart, geht. Anti-Grip.
Anti-Grip-Zone.
Und also ich glaube, das ist mega, mega cool. Und das, was ich da erlebt habe, ich war einmal zum Rennen fahren dort und dann war ich nochmal in Patagonien zum Radfahren. Das war echt super geil. Und ich finde es halt so cool, dass zumindest mal die Cross-Country-Fahrer auch rauskommen, mal andere Szenen kennenlernen, mal irgendwie andere Leute kennenlernen. Weil, ganz ehrlich, das habe ich beim Rennenfahren total geliebt, irgendwie so rauszukommen und mal andere Länder zu sehen. Und das ist schön, weil, wie du schon sagst, ne, ey, die Downhiller und so, die, oder vor allen Dingen Enduro, ich meine, das ist kein Weltcup mehr, das ist ein European Cup. Das findet ja nur noch in Europa statt. Und das ist halt, klar, Italien ist toll, Frankreich ist auch toll, aber also eigentlich das, was mich am meisten begeistert hat, waren wirklich irgendwie so Länder weit weg irgendwie.
Das aber der Beginn der Enduro World Series war ja wirklich eine World Series. Also das war doch auch in Neuseeland oder hier in Tasmanien oder wo. Weiß gar nicht.
Genau, das war da ein bisschen...
La Réunion und...
Ja, La Réunion nicht. Nee, da ist immer die Megavalanche. Aber genau, also das war halt irgendwie in Amerika, in Kanada, in Südamerika und in Italien. Also... dann irgendwann auf Madeira und so. Also es war schon so komplett so durch die Bank überall mal. Genau, Tasmanien war dann halt irgendwann, Neuseeland war mega cool und mittlerweile ist das halt echt richtig zusammengedampft worden. Das ist echt ein bisschen schade. Ich hoffe, das kommt halt wieder, weil das hat, also zum einen ist es natürlich spannender zu sehen für uns als Zuschauer, wo sind die Leute jetzt gerade und wie schaut's da aus? Aber vor allen Dingen auch den Athleten halt die Chance zu geben, mal diese Länder zu entdecken. Das ist halt, also das hat mir auf alle Fälle extrem viel gegeben und ich habe da das Reisen wirklich total lieben gelernt. Ich meine, ich habe mich dann ja irgendwann dazu entschieden, nicht mehr Rennen zu fahren, sondern nur noch zu reisen ohne den ganzen Renndruck, weil du beim Rennen natürlich auch sehr in so einer Bubble lebst und von Land und Leuten dann doch gar nicht so viel mitbekommst, wie du eigentlich möchtest, aber bei mir war das auf alle Fälle so der Startschuss für meine Reiserei.
Ja, das macht schon Bock. Und vor allem auch für die Länder finde ich es halt geil. Eben für diese Leute, die da sind und die dann, die das einfach total feiern, wenn jetzt der World Cup da mal vorbeikommt.
Ja, voll.
Ich meine, das ist ja in Fort William nicht anders. Gut, das ist man jedes Jahr, aber da wohnt ja eigentlich auch keiner. Und da kommen die ja auch von überall her einfach dahin gepilgert, weil die das sehen wollen. Und das finde ich schon auch richtig cool. Also bin ich mal gespannt. Ja, es ist ja im Weltcup einiges los gerade. Ich sehe es ja tatsächlich nur so. Also ich bin wirklich gerade so ein richtiger Instagram-Heini. Ich tue stundenlang. Ich bin richtig gefangen. Oh, ist das schlimm. Und sehe da jetzt wirklich bei jedem zweiten Account, den ich followe, diese Sache mit dem Podium. Was sagst du denn dazu? Also
es ist ja so, dass Warner Brothers sich überlegt hat, dass es ja ganz cool wäre, nicht mehr 5 Leute aufs Podium zu stellen, sondern 3. Und das ist natürlich auch bei vielen anderen Sportarten so. Aber der Aufschrei war jetzt schon echt groß. Und da ist halt eigentlich eher so ein bisschen die Frage an dich, weil du hast ja auch schon öfters auf dem Podium gestanden, auch auf internationalen Podien. Wie siehst du das denn mit den 3 oder 5, beziehungsweise was bringt das den 2, die da noch stehen? Weil eine Medaille bekommen die nicht, aber genau.
Ja, ich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe natürlich vollkommen, dass Mountainbiken hat sich so etabliert. Seit den 90er Jahren ist beim Weltcup einfach stehen da 5. Es ist einfach schon immer so gewesen.
Ist das wirklich so? Weil das weiß ich nämlich nicht. Oder hat sich das erst auch in den letzten, ich sag mal so 10 Jahren entwickelt? Weil ich weiß noch, beim Fourcross, da haben wir irgendwann mal mit dir fotografiert in Leogang. Und da hab ich auch das Podium fotografiert und ich meine, da hätten nur 3 gestanden.
Nee, das ist schon immer 5. Okay. Ich war ja 2-mal 5. Deswegen muss ich sagen, kann ich jetzt mal sagen, ich habe 2-mal Weltcup-Podium gemacht. Ja, könnte ich nicht, wenn es nur 3 wären. Ist natürlich cool, weil natürlich mehr Leute die Chance haben. Und das ist ja auch die Argumentation, die Fahrer da gerade anbringen. Es haben ja beide Lager, sowohl Cross-Country als auch Downhill, da jetzt so eine Gegenwehr geleistet und Unterschriftenlisten von Fahrern veröffentlicht, einen offenen Brief an Warner Bros. Und die sagen ja, es ist halt mehr Chance für mehr Fahrer und mehr Marken, mehr Präsenz zu bekommen, dass die dann halt bei der Siegerehrung mit auf dem Podium stehen. Und das ist ja auch völlig legitim. Und wie gesagt, für mich war es auch immer, ja, Top 5 ist das Ziel. Man will unbedingt dann am Ende auf dem Podium stehen. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Und ich glaube, zumindest habe ich das eben gelesen, dass es seit den 90er Jahren so ist. Genau weiß ich es auch nicht. Ich war, glaube ich, 2011, 12 oder irgendwie so da auf dem 5. Platz. Also so lange gibt es auf alle Fälle. Seitdem ich Weltcup kenne, kenne ich diese 5 Plätze. Andererseits kann ich es auch verstehen, wenn die wollen den Sport ja nun mal irgendwie in ihr Muster da reinpacken. Die haben ja sicherlich auch andere Sportarten, die da so featuren. Und wenn man mal überlegt, es sind immer 3. Also Podium sind 3. Ein Podium ist eigentlich per se, per Definition Platz 1, 2, 3. Medaillen sind Gold, Silber, Bronze. Es ist irgendwie, ich kann das auch verstehen, der Grund dahinter würde mich natürlich interessieren, warum die das jetzt machen, weil einfach nur zu sagen, wir wollen das machen, weil das in allen anderen Sportarten auch so ist, das ist halt kein Argument. Also da sind ja die Mountainbiker, sagen ja, das ist unsere Sportart, die haben wir geformt und wir sind jetzt hier auch die wichtigsten Akteure und wir wollen das nicht, kann ich verstehen. Aber was jetzt genau der Grund ist, ob das jetzt ein monetärer ist oder ob das vom Broadcast einfacher ist, es sind nur 3, das ist halt so die Frage.
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, um das mehr mit anderen zu vergleichen, ne? Mit anderen Sportarten. Ich weiß es nicht. Aber aus diesem Letter, den die halt rausgegeben haben, konnte man jetzt auch nicht so richtig rauslesen, was halt wirklich der Grund ist, ne? Sondern da stand halt, dass sie sich überlegt haben, das halt zu verkleinern. Naja, ich find's halt einfach ein bisschen schade, weil ich sag mal so, die Biker haben es eh schon jetzt nicht so leicht, im Gegensatz zu anderen Sportarten Geld damit zu verdienen, vor allen Dingen bei den Rennen. Gibt ja immer wieder, haben wir jetzt hier auch schon ein paar Mal drüber geredet, es gibt immer die Vergleiche, was die Gelder sind,
Preisgeld ist wirklich lächerlich. Also das
ist halt unfassbar lächerlich. Und dann muss man halt sagen, okay, also ich glaube, du kriegst halt irgendwie für einen Weltcup-Sieg, kriegst du irgendwie 3.000 Euro, 4.000 Euro oder so, ne? Ja. Also ich glaube 3. Das ist, muss man jetzt sagen, wenn man halt darüber fliegt und alles mögliche, dann ist das nicht so viel dafür, dass man halt einfach der Schnellste der Welt an diesem Tag ist. Finde ich schon crazy. Und dann muss man halt auch mal sehen, was so andere Sportarten haben wie, also lass jetzt mal Skiabfahrt oder jetzt, wir wollen jetzt mal von Golf gar nicht reden. Ich meine, wenn ein Golfer, es gibt da diese Doku Full Swing auf Netflix, da bin ich auch gerade irgendwie ein bisschen drin gefangen. Ich meine, die verdienen teilweise 3,5 Millionen pro Event, ja, an Preisgeld. Das ist halt crazy. Und das ist natürlich komplett übertrieben, aber ich sag mal so, die Skiabfahrer, die kriegen halt dann 20.000 für einen Sieg. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie, ja, das ist halt realistisch, wenn du überlegst, ja, also es ist kein kleiner Sport und es ist halt einfach der schnellste Mann, die schnellste Frau der Welt an diesem Tag. Und ich finde, da müsste eigentlich schon mehr Anerkennung da sein wie 3.000 Euro. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viel Geld eigentlich hinter diesem ganzen Sport steckt. Jetzt ist es aber natürlich so, dann wird halt immer wieder gesagt, ja, okay, aber das läuft ja nicht im Fernsehen. Wir haben jetzt nicht diese großen Sponsoren. Ich meine, wir hatten halt irgendwie lange Red Bull. Die haben da auch anständig Geld reingepumpt. Die haben zumindest halt für eine relativ gute Übertragung gesorgt. Das hat sich mittlerweile auch irgendwie erledigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Weltcup überhaupt gucken kann. Also es ist halt unfassbar kompliziert gewesen oder geworden. Das heißt, es ist halt nochmal irgendwie uninteressanter für Sponsoren, da Geld reinzupumpen. Und wenn jetzt noch zwei Leute weniger am Podium stehen und du nur dreimal die Chance hast, irgendwie dort gesehen zu werden, dann ist natürlich nochmal die Frage, ja, wie viel Geld geben wir jetzt in diesen Sport? Und bei mir ist es halt echt so eine Schere, wo ich so denke, aber es ist ja so ein krasser Sport, der halt auch einfach so eine Industrie dahinter hat, wie die Radfahrindustrie. Und auf der anderen Seite wird so wenig Geld dafür ausgegeben, beziehungsweise es wird auch so wenig getan, um diesen Sport zu einem besseren zu entwickeln. Wie siehst du das? Also was sind vor allen Dingen die Gründe, dass da nicht weiter was vorwärts geht?
Ja, keine Ahnung. Also das ist ja wirklich so die, keine Ahnung, der Lobbyarbeit und so. Ich weiß nicht, warum.
Aber ich meine, Darts wird im Fernsehen übertragen. Die kriegen richtig Kohle, ja? Da sind ein paar dickbäuchige Leute, die Bier trinken und auf eine kleine Scheibe werfen, ist jetzt übertrieben und bitte, ne, das ist jetzt nicht so gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist ja crazy, dass dann ein Action-Sport, bei dem man halt genau rausfinden kann, was da ist, so wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Aber ist ja bei allen Action-Sports eigentlich so. Also im Fernsehen, was kommt im Fernsehen an irgendwie, keine Ahnung, Snowboard, Halfpipe oder Skateboarden oder so? Das ist halt immer so nischig gewesen. Es ist einfach nicht Mainstream und es wird ja probiert. Ich meine, Olympische Spiele sind ja auch inzwischen, nehmen ja auch alle möglichen Sachen auf, Surfen und Bouldern, Klettern. Und dann sieht man das alle 4 Jahren mal. Aber das war ja auch immer so meine Mission, habe ich zumindest probiert. Wir hatten ja auch mal vor, eine richtige TV-Show zu machen hier, wo es um Mountainbike geht oder um Radfahren im Allgemeinen. Aber irgendwie schafft's das Thema einfach nicht, so auf die ganz große Bühne. Was ich mir auch nicht erklären kann. Aber eigentlich müsste es sich ja jetzt geändert haben, weil ich meine, Fernsehzeit ist ja jetzt auch gar nicht mehr so relevant. Es wäre eher so, man bräuchte halt eine geile Netflix-Serie oder so. Hier diese Formel 1 oder was du gesagt hast vom Golfen oder, ich meine, das gibt, und Red Bull TV hat, und Red Bull hat das natürlich alles gemacht, aber vielleicht haben die dann, obwohl die so groß sind für uns jetzt, dann doch nicht den größten Hebel. Es ist einfach nicht mainstreamig. Und ich habe mich das auch schon immer gefragt, wie kann man Mountainbiken oder Radfahren im Allgemeinen, na gut, Radfahren, ich meine, Tour de France ist natürlich ein riesen Medien-Event. Hat auch eine Netflix-Doku. Aber Mountainbiken ist immer schon, wenn man jetzt so den Mainstream betrachtet, einfach eine Nische gewesen. Und
ja, das ist echt spannend, ne? Oder auch echt schade, weil es hat halt super viele coole Charaktere, es hatte super viele Geschichten zu erzählen. Es ist mittlerweile ein recht populärer Sport. Diese Industrie dahinter, ich meine, die Radfahrindustrie ist halt einfach riesig, da wird super viel Geld gemacht. Schade, dass es das halt irgendwie nicht gibt. Aber ich sag mal so, auch bei, wenn man jetzt wieder bei dem Beispiel Darts bleibt, ich glaube, die wenigsten Leute haben da wirklich gestanden und haben gesagt, wir brauchen Darts. Sondern man hat es halt einfach gemacht und dann hat man das Publikum dran gewöhnt. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht auch irgendwie beim Radfahren geht, weil dann verstehen die Leute doch irgendwie, wie cool das ist. Ja. Oder meinst du, also ich meine, bei der Rampage zum Beispiel funktioniert es ja auch ein bisschen besser. Da ist es halt so ein bisschen das Problem, dass Red Bull das natürlich schon sehr in ihren eigenen Händen hält. Aber trotzdem, Rampage ist ja dann schon größer, bekommt irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Aber von daher, Action ist ja schon irgendwie gefragt. Also ich finde es spannend.
Man hat immer so diese Charaktere oder diese, wenn Leute halt so am Mountainbiken denken, dann kennen die auch meistens das, wo die da in dieser Wüste rumspringen, so, ne? Weil das halt so krass visuell, das läuft ja auch manchmal, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, dass das immer, weiß ich, bei McDonald's oder irgendwo auf diesen Bildschirm kam, so, dann siehst du das halt auch mal in deiner normalen Welt, ohne jetzt aktiv irgendwo einschalten zu müssen. Und Mountainbiken findet aber so in dieser Welt einfach nicht statt. Ja. Und du hast natürlich dann immer, hast du so Leute wie, keine Ahnung, Tony Hawk oder so, den halt dann einfach irgendwie jeder kennt, weil es dann irgendwie doch Mainstream geworden ist. Aber sowas gibt's halt Mountainbike nicht. Doch, muss ich mich jetzt aber korrigieren. Es gibt natürlich Fabio Wippmer und es gibt Danny McEskill, die dann doch viel für den Sport tun. Also, dass Leute das schon auch kennen so und dass auch Kinder dem Ganzen nacheifern und so da vielleicht einen Zugang finden.
Aber auch da ist es wieder, ich meine, gerade Fabio fährt ja auch super Downhill, aber das, was natürlich zieht, sind halt irgendwie so seine
ja, die Tricks, ja das, wo die sich Tricks die Leute mit identifizieren können, wo die halt sehen, das ist total crazy. Wir wissen, wie crazy es ist, eine Downhill-Strecke schnell runterzufahren, keine Frage, aber das kannst du als Normalo von außen nicht sehen. Also das ist, aber es ist halt krass, warum ist Skiabfahrt, ne? Weil wir gucken hier stundenlang, mein Vater ist so einer, den ganzen Winter sitzt, der guckt sich Biathlon und Skispringen und sowas an, wo ich mir, das kommt ja wirklich, also ZDF, ARD, hier den ganzen Tag.
Ja.
Du denkst, absolut krass. Also ich weiß auch nicht, aber ich bin mal gespannt, ob das nicht irgendwann vielleicht doch, wenn jetzt die wir jetzt hier hochziehen, ne, die ganzen Biker, die dann irgendwann älter sind, ob das sich vielleicht dann doch mal ändert.
Ja, wäre schön. Bei dir ändert sich ja jetzt auch relativ viel in den nächsten Tagen, Wochen, Stunden.
ja.
Da ist ein bisschen die Frage, hast du jetzt schon irgendwie eine Planung für den Sommer machen können oder hast du so eine Best-Case-Planung, wie du diesen Sommer angehen möchtest?
Ja, also es ist ja immer noch mein Beruf auch, Mountainbiker zu sein oder Radfahrer. Deswegen habe ich natürlich einen Plan. Muss man dann gucken, ob das so funktioniert oder nicht. Aber ich denke halt auch, das wurde mir ja immer gesagt, ein Kind ist kein Kind. Dachte ich mir so, gut, das probiere ich jetzt und dann kann ich da auch was drüber sagen. Aber ich habe da wirklich riesen Respekt vor zwei Kinder, die so klein sind. Deswegen habe ich mir so gesagt, ab August, Ende August, September so, will ich wieder Sachen machen. Da habe ich auch ein paar Sachen geplant, so ein kleines Camp, Road and Bike Camp mit einer Freundin, mit Hanka Kupfernagel und so ein bisschen eben so eine Messe noch zu besuchen und hier und da so ein Camp, vielleicht zum Gravel Camp, da mal vorbeizugucken. Also ich habe mir die Sachen eingeschrieben, aber es steht ja völlig in den Sternen, ob das funktioniert. Also kann halt durchaus sein, man ist einfach völlig überfordert mit zwei Kindern, aber dann denke ich mir mal, aber andere haben es ja auch geschafft und so. Ja, also ich habe Respekt davor. Ich hoffe, dass ich ab Ende des Sommers wieder reisen kann mit meinem ganzen Tross, weil ich fahre ja dann nicht alleine los, sondern ich nehme die halt dann immer mit, alle.
Ja.
Was ja irgendwie auch schön ist, wenn man sowas machen kann als Familie. Aber auch das muss natürlich super gut geplant sein, dass dann irgendwie noch die Oma mitkommt und so. Also gucken wir mal.
Und habt ihr Elternzeit irgendwie schon geplant? Also, dass ihr jetzt irgendwie den Sommer als Family irgendwie verbringt oder so?
Ja, wir haben ja ganz, also das finde ich ja sowieso krass, dass das anscheinend so ein unkonventionelles Modell ist. Also es scheint ja immer zu sein, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ungefähr allen, mit denen ich rede, die sagen dann, ja, die sind auch, also machen das alles gleichberechtigt, aber die Frau ist halt irgendwie ein Jahr zu Hause, Elternzeit, und der Mann nimmt dann noch 2 Monate. Das ist so normal anscheinend. Und wir machen das halt wirklich gleich, also erst nehme ich 2 Monate, dann er, dann wieder ich, dann wieder er, also immer so 2-3 Monate, dass wir einfach beide arbeiten können, aber beide auch ein bisschen Elternzeit haben. Aber das ist natürlich auch super schwierig, das so zu machen. Aber ich will halt einfach arbeiten. Also ich kann nicht nur Mutter sein. Das ist irgendwie nicht in meiner, das liegt mir nicht so. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gemacht oder wie ist das?
Also wir haben das auch so gemacht, dass wir uns das ein bisschen geteilt haben. Also natürlich hat meine Frau ein bisschen mehr genommen, einfach aus dem Grund, ich kann mir ja meinen Job so einteilen, dass wir dann, obwohl sie ja quasi mehr offiziell von ihrem Job freigenommen hat, wir wahrscheinlich die gleiche Zeit so hatten. Ja, aber wir haben schon das auch gemeinsam genommen, dass wir halt gemeinsam irgendwie auf Reisen gegangen sind. Und ich konnte mir das dann halt irgendwie so einteilen, dass ich vielleicht da ein, zwei Tage was gemacht habe und dann waren wir irgendwie, aber das haben wir halt mit einer Reise verbunden.
Ja, also das, ja, das war ist ja auch cool. Cool, die Zeit.
Genau, also wir waren irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Wochen in Skandinavien unterwegs mit dem Camper. Und das war auf alle Fälle eine mega coole Zeit. Und das möchte ich auch auf alle Fälle nicht, nicht missen. Von daher, so wie ihr das macht, ist es wahrscheinlich auch echt super cool, dass ich sehe das halt auch ganz viel, ne, dann kümmert sich halt irgendwie die Frau um die Kinder und der Mann geht halt irgendwie arbeiten und hat halt irgendwie abends noch so 2 Stunden was von den Kindern Maximum. Und dann ist dann halt auch irgendwie so eine krasse Bindung nur zur Mutter da. Ja. Und das finde ich halt auch irgendwie, das finde ich auch total schade. Also bei uns ist es wirklich so, also ich war jetzt letztes Wochenende auch komplett alleine mit einem Kind und 2 Hunden und meine Frau war halt irgendwie unterwegs. Und das funktioniert halt auch super und ich fände das total schade, wenn jetzt das Kind nicht kein Vertrauen zu mir hätte oder nicht bei mir bleiben könnte oder sonst irgendwas. Ich finde, ja, aber ich glaube, das ist halt das, was man vor allen Dingen am Anfang aufbaut. Natürlich kann sich das nicht jeder irgendwie leisten und kann das auch nicht jeder bewerkstelligen, aber wenn es halt irgendwie die Möglichkeit gibt, ist es wahrscheinlich deutlich sinnvoller, das so zu machen wie ihr, also dass man sich das halt irgendwie so teilt, anstatt dass einer halt alles nimmt und der andere halt sagt, ja, mach mal.
Ja, ja, es gibt da auch Leute, die wollen, die freuen sich da total drauf und sagen, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn du jetzt so einen 9-to-5-Job und irgendwie, der ist zwar ganz nett, aber du willst halt einfach mal frei haben ein Jahr. Wann kann man das machen in seinem Leben?
Ja.
Also ich kann das auch nachvollziehen, dass Leute das machen
wollen. Wobei frei ist da ja auch so.
Eben, ja, das ist ja überhaupt, also eigentlich ist es ja frei haben, wenn man arbeiten darf. Bei uns ist das wirklich immer so, derjenige, der jetzt da gerade was arbeiten darf, ist eigentlich so der Gewinner. nee, also es ist halt einfach, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ich finde es einfach nur sehr komisch, dass das allgemein so angenommen wird, dass die Frau ein Jahr zu Hause ist. Und also auch viele, die mir dann sagen, ja, die sind, das Kind kommt dann und dann ist, nehmen sie so 2 Wochen Urlaub und dann gehen sie wieder arbeiten. Ich denke, 2 Wochen, ey, in 2 Wochen, das ist noch komplettes Chaos. Aber ich bin da vielleicht auch ein Spezialfall. Also ich brauche das, ich will gar nicht alleine sein. So mit den Kindern gehe ich halt ein bisschen zu Oma oder wir machen irgendwas mit Freunden oder so. Aber jetzt halt so zu Hause, ich kann auch nicht den ganzen Tag da sitzen und irgendwie Bauklötzchen übereinander stellen. Das macht mich wahnsinnig. Also ich finde das ganz schön, wenn man sich das alles so richtig teilen kann. Aber
da empfehle ich Hunde und Enten. Dann ist das Kind beschäftigt auf alle Fälle.
Ja, über ein Haustier habe ich auch schon nachgedacht. Also es bleibt spannend. Der Sommer wird auf alle Fälle eine krasse Life-Challenge. Ja. Bin ich mega mal gespannt, cool, wann wir uns da mal wieder über den Weg laufen, bei welchem Event auch.
Ja, ich hoffe dann relativ bald. Aber vorher hören wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge hier nochmal.
Ja, vielen Dank, dass wir nochmal hier sprechen konnten, bevor. Ja, Tobi ist dann so ganz panisch. Was? Du packst schon deine Tasche? Nee, schön, dass es nochmal geklappt hat. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht alle mit unseren Kindergeschichten gelangweilt haben. Aber ja, es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die das interessiert. Und genau, würde mich mal interessieren, wie so das Feedback ist. Also ihr könnt da gerne mal. Man kann hier kommentieren unter dem Podcast, ne?
Man kann bei Spotify kommentieren, genau, das geht. Aber ansonsten, wenn es ein bisschen persönlicher ist, könnt ihr auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen kommentieren oder genau, vor allem bei Hot Seats and Cold Brew Podcast. Dann, da haben wir vielleicht auch ein bisschen bessere Möglichkeiten, darauf zu antworten. Aber genau, auf alle Fälle, checkt mal die Folgen aus, bitte folgt uns und aktiviert halt irgendwie die Glocke, auch wenn das halt echt ein abgedroschener Spruch ist, aber das bringt uns extrem viel und dass es halt auch einfach anderen Leuten angezeigt wird und dass halt der Algorithmus checkt, ey, der Podcast ist irgendwie relevant und da halt so ein bisschen schaut, dass es weiter verbreitet wird. Das würde uns extrem helfen, weil wenn euch der Podcast gefällt, dann ist es ja wahrscheinlich, dass es anderen Leuten auch gefällt, aber die vielleicht noch nichts davon wissen. Und deshalb gibt's ja auch immer noch unsere Sticker-Challenge. Also, Steffi, du hast ja unsere Sticker auch noch nicht, ne? Da
Nein, auf wo alle sind Fälle die mal. Denn?
Die ich habe die jetzt auch erst am Wochenende mitbekommen. Da haben wir schon einige verstickert. Ich schick dir mal einen ganzen Batzen. Und dann besorgt euch die, entweder uns schreiben, dann schicken wir ein paar Sticker raus oder ihr kommt einfach auf der nächsten Messe, zum Beispiel in Riva vorbei, da wo wir uns gerade aufhalten und holt euch Sticker, weil die Leute, die den Sticker irgendwie am coolsten verstickern, ein Foto davon machen und dann uns vertaggen, also unseren Instagram-Kanal. Unter denen verlosen wir immer mal wieder was Schönes. Also, los geht's. Das ist, mach das mal.
Sticker-Challenge, ja. Also bin ich mal gespannt. Ich komme dieses Jahr nicht an so tolle Orte wahrscheinlich, zumindest nicht im ersten Halbjahr, aber ich werde auch mal einen posten.
So nämlich. Also, ey, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute, viel Erfolg bei der Geburt. Toll. Und dann hören wir uns hier nächstes Mal, wenn du eine Mutter von zwei Kindern bist.
Ja, werden wir mal sehen, auf alle Fälle. Also vielen Dank für die Zeit und euch da draußen eine schöne Woche. Schönen Frühling, ey, ist ja mega geil, jetzt geht's los. Viel Spaß beim Ketteölen und ab dafür. Kette
rechts. So, und das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt auch aufs Rad. Tschüss.
Schön, Tobi. Viel Tschüss. Spaß. Ciao. Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.